Ich möchte euch noch ganz kurz mit hineinnehmen. Wir hatten gestern, ich würde einfach sagen, nach einigen Jahren wieder eine Veranstaltung für Kinder. Vor Corona hatten wir ja immer mal wieder so eine Schülerwoche auf dem Stadtplatz. Das ist ja dann wegen Corona, wie soll ich sagen, nimmer möglich gewesen. Und jetzt hat FEG für sich entschieden, dass sie es ein Stück anders löst mit den Kindern. Und wir haben dann gesagt, wir wollen das auch nicht ganz aufgeben, sondern wir möchten da gerne dranbleiben. Und haben dann gesagt, wir versuchen mal einen Kindernachmittag zu machen. Einfach mal gucken, lassen sich Kinder einladen und wenn ja, wie gefällt es den Kindern? Und gestern waren wir ungefähr, so ganz grob, ich habe jetzt nicht genau gezählt, aber wir werden wohl so ungefähr 10 Kinder gewesen sein und fast genauso viele Mitarbeiter. Das hat den Grund, weil wir haben Workshops gemacht, so 10 Stationen. Also haben wir auch 10 Mitarbeiter gebraucht. Und die Kinder fanden es cool, die Mitarbeiter hat es gefallen und wir haben beschlossen, wir machen es wieder. Also hier war ziemlich viel Leben im Haus, die sind hier rumgeflitzt und haben manches gemacht von Workshop mit zum Beispiel mit Steinen was zu kreieren, was mit Holz zu machen oder auch zu malen. Dann gab es hier drin im Gottesdienstraum hier gab es auch ein Spiel mit Luftballon. Also sollte euch hier noch irgendwo ein Luftballon begegnen, dann ist der von gestern. Ansonsten sind die meisten bei uns unten im Mickey-Raum. Und wir haben noch ein paar andere Spiele gemacht. Was ich auch noch interessant fand, Kevin Brun war ja auch mit dabei, also die ganze RR-Mitarbeiter waren dabei. Und ich habe ihn so gefragt, was würdest du gerne von den Stationen übernehmen? Er sagte, er möchte gerne dieses Bobbycar-Rennen übernehmen. Also einer meiner Söhne und ich, wir haben mal so ein Renn-Bobbycar gebaut. So. Also das hat nichts mehr mit diesen Bobbycars, wie ihr die vielleicht im Laden kennt, zu tun, sondern das hat richtige Räder, hat ein richtiges Metallgestell. Das Einzige, was nur normal ist, ist der Korpus und die Lenkung. Nicht die Lenkung, sondern das Lenkrad. Und die gehen gerade rein, weil sie kaputt, die Lenkräder, weil die aus Plastik sind. Und so ist er auf dem Schulhof gefahren. Und das hat natürlich das eine oder andere Kind, wo da vorbeigekommen ist, auch angesprochen. Also es war eine coole Sache und wir wollen es wieder machen. Wir haben mal so überlegt, so November, Dezember werden wir das nächste Mal einen Kindernachmittag machen. Und dieses Mal gibt es dann auch die Flyer ein bisschen früher. Das heißt, wenn ihr Flyer hier auslegen seht, dann macht es nicht so wie mit einer Maus in einer Falle, macht einen großen Bogen drumherum, sondern nehmt sie doch mit und da, wo ihr denkt, Mensch, da gibt es doch Kinder, da könnte man doch einladen, da lade doch ein und wenn es ein bisschen weiter weg ist, kein Problem, man kann die auch abholen, beziehungsweise die Eltern dürfen auch gerne kommen, weil Matthias hatte zum ersten Mal, weil wir es ja auch zum ersten Mal gemacht haben, haben wir einen Elterncafé angeboten unten in diesem Kaffeebereich. Einfach, dass ihr so einen kleinen Einblick bekommt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, gab es da auch was für die Kinder so als Input? Ja, das gab es auch. Und das verpacke ich heute so ein Stück mit in die Predigt rein. Und weil wir uns heute mit Mickey nicht so recht darauf einigen konnten, wer das macht, sind Kinder heute mit dabei in der Predigt. Das heißt, es gibt so eine Mischung für Erwachsene und für Kinder. Also in dem Moment, wo es für Kinder ist, ihr Erwachsene nicht abschalten und in dem Moment, wo es für Erwachsene ist, meine Kiddies nicht abschalten, sondern einfach nachher nachfragen, was bedeutet denn das? Da könnt ihr einfach auf Erwachsene zugehen und die mal löchern. Hey, was hat der Gerd da nochmal gesagt mit diesem oder jenem? Traut euch einfach zu fragen. Und ich möchte alle von euch mit hineinnehmen in einen interessanten Text aus Markus Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Und da steht, da ging Jesus wieder an den See hinaus und die ganze Menge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als Jesus vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphäus, an der Zollstätte sitzen Und er sprach zu Levi, folge mir nach. Und Levi stand auf und folgte Jesus nach. Und es geschah, als er in dessen, also in das Haus vom Levi, zu Tisch lag, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch legten. Denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer das sahen, dass er mit Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Es fasziniert mich immer wieder an Jesus vieles. Unter anderem eine Nebensächlichkeit. Und zwar, er hat gepredigt und eine nicht geringe Masse ist ihm gefolgt. Und ich frage mich, was hatte Jesus, was ich nicht habe? Also, der hatte ganz schön vieles, was ich nicht habe. Aber dieses, dass Jesus so, dass die Menschen von Jesus so fasziniert waren, dass Jesus etwas ausgestrahlt hat, was die Menschen angesprochen hat, war schon besonders. Und ich habe mich so im ersten Vers gefragt, was könnte es sein, was Jesus die Menschen gelehrt hat? Also Lehre war damals nichts Ungewöhnliches. Lehre machen wir im Mickey auch. Wenn wir uns am Sonntag parallel zum Gottesdienst unten treffen, dann singen wir, wir machen ein Spiel, wir haben so ein Ritus, wie wir das mit den Geburtstagen machen. Und manches Mal basteln wir, wir machen ganz vieles. Und wir schauen uns auch an, wie das mit Jesus ist. Das schauen wir uns ganz besonders an, weil wir sind da gerade dran, was ist so Außergewöhnliches an Jesus? Was ist so besonders daran, was er uns gibt? Und im Moment gerade diese Reihe, die wir machen, das ist diese Besonderheit, dass er uns ja auf eine Art anspricht, die uns nicht verletzt, die uns also nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen macht, sondern Jesus spricht uns an und dieses Ansprechen von Jesus, das tut uns gut, das hilft uns. Er lehrt uns auf eine angenehme Art. Und diese angenehme Art, die erleben wir heute. Und das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Also, wenn Jesus, ich schreibe mal seinen Namen hin, wenn Jesus unterwegs ist, dann ist ihm wichtig, dass er mit Menschen Kontakt bekommt. Das heißt, wenn man sich diesen Pfeil anguckt, dann drückt der das aus, was Jesus tatsächlich gemacht hat. Er hat sich aufgemacht. Könnte eine Leiter sein, was ich jetzt hier male, ist auch eine. Er hat sich aufgemacht und ist runtergekommen zu diesen Menschen, die er besuchen wollte. Und da hat er ganz unterschiedliche Menschen besucht, vor allem ganz viele. Wenn man die jetzt alle hinmalen würde, dann würde wahrscheinlich unser Gemeindemittagessen, unser Mittagessen, was wir nachher haben, das würde ausfallen, weil wir malen und malen und malen könnten. Also es waren unendlich viele Menschen da. Und diese unendlich vielen Menschen, die hatten so ein inneres Bedürfnis, Jesus zuzuhören, weil sie gespürt und gemerkt haben, das, was Jesus sagt, das überfordert mich nicht, sondern das, was Jesus sagt und macht, das hilft mir. Und das Interessante dabei ist ja, dass er so ganz nebenbei, als sie da unterwegs waren, einen gesehen hat und der wird uns mit Namen beschrieben. Markus beschreibt ihn als Levi. Wir könnten ihn auch Matthäus Levi nennen. Und Matthäus Levi hatte etwas geschafft, was sich wahrscheinlich der eine oder andere wünscht, nämlich er hatte einen Job bekommen, wo er sehr viel Geld verdient und wo er somit auch, wenn die Leute zu ihm kamen, Macht und Ansehen hatte. Und diese Macht und dieses Ansehen, du Anti, setzt du dich bitte wieder hin an deinen Platz. Muss ich ab und zu machen, während der Predigt, geht nicht anders. Unten kriegt man das etwas unkonventioneller geregelt, aber hier oben halt nicht. Also, und zwar hat der Matthäus Levi bei den Römern sich ein Mandat gekauft, dass er eine Zollstelle besitzen konnte. Und die hat ihm nicht auf Dauer gehört, die hat er praktisch für eine gewisse Zeit geleast, gemietet, gepachtet, wie auch immer. Und die Römer haben zu Matthäus Levi gesagt, Matthäus, wenn du diese Zollstelle hast, dann wollen wir von dir pro Woche so und so viel Taler und so viel Gold haben. Und was du mehr einnimmst, das ist egal. Das gehört dir. Nur wir wollen so viel von dir und das musst du erstmal eintreiben. Und da kommen wir an diesen Knackpunkt. Juden durften eigentlich mit Nichtjuden offiziell keine Geschäfte machen oder zumindest nicht solche Joint Venture, wie der Matthäus da gemacht hat mit dieser Zollstelle. Und doch war es verführerisch. Wahnsinnig verführerisch für die Juden, weil da war ja Geld im Spiel. Gell? Also Fränkli, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Natürlich haben die keine Fränkli hier, bekommen keinen einzigen Franken. Da ging es um Taler, um Gold und um Silber oder es ging um irgendwelche Essenssachen. Und doch standen ihm buchstäblich die Dollarzeichen vor den Augen. Er hat gewusst, da kann ich reich werden. Denkt an den Zachäus, denkt an andere, die auch solche Zollstellen hatten. Sie haben das hingenommen, dass sie gesagt haben, okay, die Masse der Juden, die will überhaupt keinen Kontakt mehr mit mir haben. Die denken, dass ich ein Unreiner bin, dass ich ein Sünder bin. Aber ich kann Geld verdienen, ganz, ganz viel Geld verdienen. Und das ist mir in dem Moment wichtig. Und die Leute mussten an diesen Zollstellen bezahlen. Und Jesus kommt an dieser Zollstelle vorbei. Und er sieht diesen Matthäus Levi da drin. Und wie das eben so ist, sieht er ihn. Und Jesus sieht ja nicht nur diesen Zöllner, der nach Reichtum Ausschau hält und der gerne so richtig, richtig reich werden möchte, sondern Jesus sieht, wenn er uns anschaut, unser Herz. Wir könnten das auch unsere Seele nennen. Und die Seele, das ist das Innerste in uns drin. Und es ist das, was, wenn wir sterben, nicht stirbt, also was nicht wie ein Körper einfach dann vergeht. Auch das Denken und unser ganzes Wissen geht ja dann weg, sondern die Seele lebt ewig. Und die Seele, die ewig lebt, die gibt uns Impulse und die schlägt aus. Und die Frage bei der Seele ist immer, von wo wird sie beeinflusst? Von wo bekommt unsere Seele, unser Innerstes, seine Nahrung? Und es kann von ganz unterschiedlicher Stelle kommen. Ihr merkt schon, ich male hier unterschiedliche Farben mit unterschiedlichen Pfeilen, wo wir merken und spüren können, wo kann so ein Impuls, wo kann so eine Beeinflussung in unserem Leben herkommen. Wenn man sich das jetzt mal anguckt und stellt sich die Frage, David, bist du mutig? Bisschen mutig bist du, oder? Kannst du mir mal helfen, welche Farben diese Pfeile haben? Was hast du gesagt? Grün, genau. Und was noch? Rot. Was ist das? Das ist schwarz. Und was ist das für eine Farbe? Blau, genau. Also ich könnte es auch ein bisschen so drehen, dann siehst du es besser. Und wenn wir jetzt mal die verschiedenen Positionen angucken, dann sehen wir, das war ein römisches Haus. Das heißt, so die, die uns vorgesetzt sind, das kann Einfluss auf uns nehmen. Oder ich habe hier grün gemalt, es kann Einfluss auf uns nehmen, wie Jesus gelebt hat. Jesus selber kann Einfluss auf uns nehmen. Es können die Menschen Einfluss auf uns nehmen. Da kommt unter anderem auch dazu, dass unsere Familie Einfluss auf uns nehmen kann, dass unser Umfeld auf uns Einfluss nehmen kann, dass Menschen dann oder eben auch Mächte uns sagen, wie unser Leben zu laufen hat. Und das ist natürlich spannend, weil aus dem Grund, ich habe noch vergessen, oh danke, herzlichen Dank. Das tut mir spätestens in ein paar Minuten gut, wenn ich das Glas Wasser habe. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Lehrer Einfluss auf uns nimmt. Gell? Und in der Schule heißt es ja immer, dass Lehrer neutral sind. Stimmt es? Lehrer müssen neutral sein. Ah, da kommt schon der erste Nicker. Das ist so, gell? Das steht im Schulgesetz drin, egal in welcher Länderseite wir sind. Und die Wirklichkeit ist, sind Lehrer neutral? Also ich mache es mal ganz plastisch. Lehrer wählen oder stimmen, wenn sie abstimmen dürfen. Wir sind ja in der Schweiz. Also wenn ein Lehrer abstimmen darf, dann muss er sich ja auch entscheiden. Entscheide ich mich jetzt eher, ich sag mal, für die Konservative oder für das Bürgerliche oder für das Progressive oder für das linke Lager. Für irgendeins muss er sich ja entscheiden. Und entsprechend wird er wählen nach dem, was in ihm vorgeht. Und wenn das jetzt zum Beispiel jemand ist, der sagt, oh hey, Umwelt über alles, dann wird er auch entsprechend abstimmen. Und das andere ist, der Lehrer wird natürlich auch das in seinen Unterricht mit einfließen lassen. Ist ja klar. Und wenn er beeinflusst ist von den Eltern, weil es eine Privatschule ist und die Eltern kräftig da Geld dazu schießen, wird ihn das unbewusst auch beeinflussen. Also so ist es. Und so ähnlich war das beim Zachäus auch. Er hatte eine Beeinflussung von den Römern und da kam natürlich auch ein gewisser Druck von seiner Familie, die hat er wahrscheinlich so durchgewunken, da hat er selber dafür bezahlt und irgendwo hat ihn Gott, hat ihn Jesus auch beeinflusst. Denn ganz platt steht im Vers 14, wo Jesus ihn auffordert, folge mir nach, da steht ganz platt, in 6 Worten und er stand auf, 7 sind's, und Matthäus Levi stand auf und folgte Jesus nach. Also irgendwo hat ihn etwas angesprochen, was von Jesus da war. Und dieses Ansprechen, das finde ich total interessant, das hat ihn so beeinflusst, dass er gesagt hat, dieser Jesus, der ist mir wichtiger wie das Geld. Am Anfang hat er sich fürs Geld entschieden, für Macht, für Reichtum, hier an seiner Zollstelle. Und irgendwann hat er gemerkt, das hilft mir eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt ein Haus, ich habe jetzt ein Pferd, ich habe jetzt einen Esel, ich habe vielleicht jemand, wo mir kocht, ich habe vielleicht jemand, wo mir den Garten macht, wo meine Hecke schneidet, wo mir den Rasen mäht, wo mir meine Blumen gießt. Nur bin ich deswegen glücklich? Bin ich deswegen innerlich zufrieden? Jesus lädt sich bei ihm ein zum Essen. Ganz interessant. Also Jesus führt keine Streitgespräche auf der Straße, das macht er nur, wenn ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten umringen und ihm blöde Fragen stellen. Jesus, wenn wir uns das mal ganz genau anschauen in der Bibel, Jesus lässt sich total gerne zum Essen einladen oder, was noch besser ist, er lädt sich ein. Ach, das wäre ungefähr so, gell, wie wenn ich jetzt zu Inkeri kommen würde und sage, Inkeri, was gibt's heute bei dir zu essen? Und die Inkeri überlegt schon, eigentlich esse ich ja gar nichts, gell, damit ich nicht so auseinandergehe wie der Gerd. Aber weil der Gerd ja jetzt fragt, naja, irgendwas wird es schon geben, Gerd, irgendein Süppchen, ich komme zu dir. Also ich habe sie jetzt nicht gefragt, du hast noch einen Platz frei, gibt es bei dir überhaupt 2 Stühle oder so, weil du bist ja Single. Nee, Jesus ist gekommen und hat gesagt, Inkeri, ich komme zu dir. Und wenn die Inkeri gesagt, ja du, aber heute nur Erbsensuppe, kein Problem, wir liegen da miteinander auf dem Sofa und wir essen. Das war die Strategie von Jesus, dass er gekommen ist und gesagt hat, ich komme. Nicht, hast du Zeit, Lust, magst du überhaupt mit mir? Ich komme. Und das hat diesen Matthäus Levi, den Levi, so angesprochen, dass er ganz viele seiner Freunde eingeladen hat. Und die kamen nun zum Essen. Und die lagen alle. Und es gab Essen. Und er hat sich mit diesen Menschen unterhalten, die alle irgendwo, in der Bibel werden sie als Zöllner und als Sünder beschrieben, die irgendwo was auf dem Kerbholz haben. Und wenn ich mir diese ganzen Leute so ansehe, die da zum Essen zu Matthäus Levi gekommen sind, dann wäre ich da auch dabei. Weil ich bin auch einer, der kein perfektes Leben führt. Nee, manches Mal regt mich das eine oder andere auch auf. Zum Beispiel, als ich gestern Abend dann nach Hause gefahren bin von hier, ich war so richtig toll erfüllt und es war einfach nur schön hier. Dann fuhr ich so und auf einmal denke ich, es steht ein Schild mit 60, wie schnell bist du eigentlich? Oh, wir fahren 40. Und ich dachte so, hey, sollen wir jetzt aussteigen und laufen, wird es dann schneller? Magst du vielleicht dein Auto noch ein bisschen anschieben? Und als diese Person dann endlich nach ein paar Kilometern rechts abgebogen ist, dann dachte ich so, jetzt hast du dich aufgeregt über jemand, der viel zu langsam gefahren ist und kannst dich nimmer daran freuen, an dem, was Gott heute den ganzen Tag gemacht hat. Er hat genügend Mitarbeiter geschenkt, es waren Kinder da, wir hatten Spaß miteinander. Du, Herr Jesus, warst die wichtigste Person. Und ich reg mich jetzt über einen auf, der langsam fährt. Und genau das sind die Dinge, die dann manches Mal so einen Keil in meinem Leben zwischen Jesus und mich hinein treiben. Gott sei es gedankt, Jesus sei es gedankt, hat dieser Keil ein gutes Ende genommen, in dem Jesus gekommen ist und gesagt hat, Matthäus Levi, Gerd und wie sie alle heißen, die viel zu oft in ihrem Leben etwas anhäufen, was nicht gut ist, was trennt von Gott, indem Jesus für meine Schuld und Sünde gestorben ist. Er ist also nicht gekommen und hat zu all diesen Leuten gesagt, die er da getroffen hat, Mann, seid ihr schlecht, Frau, bist du schlecht, sondern er hat ihnen eine Lösung für ihre Schuld und Sünde angeboten. Und als ich dann zu Hause war, habe ich zu Gott gesagt, danke, Heiland, dass du so eine große Vergebung hast. Danke, Heiland, dass das größer ist als alles, was mir Angst und Sorge und Druck in meinem Leben machen möchte. Die Pharisäer sind gekommen, diese Schriftgelehrten, das sind ja diese Menschen, die auch Druck ausgeübt haben in der damaligen Zeit und haben gesehen, wie viele Sünder da zu Jesus kommen. Sünder, das sind nichts anderes als Menschen, die sich bewusst sind, dass sie mit ihrem schlechten Leben nicht fertig werden. Dass sie mit dem, was sie an Schlechtem im Leben haben, einfach nicht klarkommen. Und dass sie zu jemandem gehen, der eine Erlösung dafür hat, nämlich Jesus. Also Jesus ist derjenige, der uns hilft, von diesem Getrenntsein, von dieser Schuld, von dieser Sünde in unserem Leben wegzukommen. Und die Pharisäer packen ihre Schriftrollen aus, die sahen damals so aus, ich male die einfach mal hin, und dann hat man die so auseinandergerollt und dann waren das so meterlange Papyrusrollen. Und auf diesen meterlangen Papyrusrollen, da standen ganz viele wichtige Sachen drin und noch viel, viel mehr, weil 300 vor Christus, Da haben die Makkabäer gesagt, wir wollen nie wieder von Gott abfallen, wir wollen ihm nie wieder den Rücken kehren, sondern wir wollen immer dranbleiben. Also brauchen wir zu diesen 10 Geboten nochmal 634 Zusatzregeln, Gebote einhalten, einfach nicht machen, tun. Zäune für Zäune, dass Menschen nie übertreten. Dabei geht's doch um mein Innerstes, um mein Herz. Und das hat Matthäus Levi erkannt. Er hat erkannt, dass er nur mit Jesus in Kontakt kommt, wenn er das, was nicht richtig läuft in seinem Leben, ablegt und mit Jesus ein neues Leben beginnt. Was haben die Pharisäer gemacht? Sie haben mit der Lupe geschaut, was machen die Leute alles falsch. Das soll eine Lupe sein. Hier ist das Stellrad, wo man es etwas einstellen kann, falls es undeutlich, unscharf ist. Wenn wir heute losziehen würden mit dem Hintergrund, wir schauen jetzt mal, wer bei uns in der Gemeinde alles Fehler macht, dann müssten wir gar nicht weit laufen. Wir würden ganz schnell erkennen, wo unsere Fehler in unserem Leben bei den anderen liegen. Und genau das ist nicht das Ziel von Jesus. Das Ziel von Jesus ist, dass er dir deine Schuld, die du zu ihm bringst, vergeben will. Dass du deine Hände falten kannst und zu ihm sagen kannst, Herr Jesus, da habe ich mich geärgert, vergib mir. Herr Jesus, da habe ich meine Mama, meinen Papa angelogen, vergib mir und zeig mir, wie ich das anders machen kann. Das möchte Jesus. Er möchte nicht, dass wir den anderen beobachten und dass wir Schlechtes an ihm sehen, sondern er möchte dir und mir vergeben. In Vers 17 sagt Jesus, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Da kommt ein Schlüsselwort drin vor. Und dieses Wort heißt berufen. Man beruft jemand zu einer Aufgabe. Das habe ich gestern mit den Mitarbeitern gemacht, indem ich sie gefragt habe, welche Aufgabe hättet ihr gern? Und mit dem einen oder anderen habe ich im Vorfeld auch schon abgestimmt, was könntest du übernehmen? Zum Beispiel mit unserem Matthias habe ich schon im Vorfeld gesprochen, kannst du dir vorstellen, das Elterncafé und die Station, wo die Kinder was zu essen bekommen, zu übernehmen. Weil mir bewusst war, Matthias hat Erfahrung im Kaffeebereich. Und deswegen war das eine gute Berufung für ihn. So wie für alle anderen Mitarbeiter auch an der Stelle, wo sie waren. Wir haben nach Gaben orientiert die Mitarbeiter eingesetzt. Und Jesus beruft dich und mich in eine bestimmte Aufgabe, nämlich darin, dass er sagt, er möchte gerne, dass wir mit Menschen in Kontakt sind und sie mit Jesus in Berührung bringen. Und jetzt fragt ihr euch, was habe ich da gemalt? Genau, Anti, wie sieht denn das aus? Was habe ich da gemalt? Also dieses Rote, was denkst du, was habe ich da gemalt? Okay, also der Anti kann es nicht sehen, der sitzt ein bisschen weit hinten. Joel, was denkst du, was habe ich da gemalt? Was? Du weißt es nicht so genau. Okay. Micha, was denkst du? Micha ist mein ältester Sohn hier, der heute da ist, also nicht der Älteste, aber der Älteste, der heute da ist. Wie sieht denn das aus? Das sind Vögel, genau. Ja. Jesus hat mal, als er getauft wurde, von seinem Vater im Himmel einen ganz besonderen Vogel bekommen. Weiß jemand von euch Erwachsenen, was das für ein Vogel war, was Gott da runtergesandt hat zu seinem Sohn? Eine Taube, Doris, genau. Und ich habe mir so überlegt, gell, manches Mal wäre es nicht schlecht, in das Volk so ein Habicht oder so ein Adler oder so ein Mäusebussard reinzulassen, damit da mal der Punk abgeht, damit die mal merken, was sie falsch machen. Und was hat Gott zu seinem Sohn gesandt, Doris? Eine Taube, ja. Also ist Taube eine aggressive Vogelart? Eigentlich nicht, gell? Tauben sind zutraulich. Tauben sind diejenigen, die zu uns kommen, die Vertrauen zu uns sammeln. Und so hat Gott den Heiligen Geist vorgestellt, dargestellt. So hat er ihn uns gezeigt. In Form einer Taube den Heiligen Geist zu den Menschen zu bringen. Das ist unsere Aufgabe, dass der Heilige Geist in uns zu den Menschen kommen darf, dass wir mit ihnen ins Gespräch kommen, dass wir ihnen zeigen, dass wir anders sind, damit die Menschen merken, dass Gott, dass Jesus es gut mit ihnen meint. Menschen, die selbstgerecht sind, brauchen keinen Arzt, hat Jesus festgestellt. Ja, er hat sogar gesagt, die lehnen den Arzt ab. Und er hat es zu Menschen gesagt, die in der Heiligen Schrift gelesen haben. Das heißt, Bibellesen kann auch einen Menschen hart machen. Es kann Menschen dazu bringen, dass sie auf einmal eine Liste machen und sagen, okay, in der Bibel steht Folgendes. Und wenn ich mir das jetzt so angucke und so durchlese, dann entdecke ich, das habe ich schon richtig gemacht, das und das und das. Wer Bibel lesen unter der Prämisse von ich hak's ab macht, der wird irgendwann selbstgerecht. Der wird so selbstgerecht, dass er Gott ablehnt. Wenn Gottes Wort, seine Bibel, jedoch zu uns sprechen darf, so wie hier oben, in das Herz von uns, dann wird es uns nicht hart machen, sondern dann wird es uns, und jetzt kommt die Umkehrung des Pfeiles, dann wird es uns zu Jesus bringen. Und genau das möchte Gottes Wort sein, Liebesbrief, dass wir näher zu ihm kommen, dass wir das nicht als eine Art Liste begreifen, haben wir alles abgehakt, dann leben wir Religion, wie das die Schriftgelehrten und Pharisäer gemacht haben. Wenn wir uns jedoch von der Vergebung erweichen lassen und uns zu Jesus wenden, dann kann er uns helfen. Und genau das ist damit gemeint. Dann sind wir Menschen, die Jesus als unseren Arzt verstehen. Und das wünsche ich uns. Dass wir Menschen sind, dass wir Menschen werden, die uns wirklich von Jesus ansprechen lassen. Die ihn als ihre Nummer eins im Leben sehen und ihn begreifen als ein Heilungsmittel für unsere Seele, das unwahrscheinlich wichtig ist, nämlich seine Vergebung. Die brauchen wir. Und wenn wir die je länger, je mehr in unserem Leben erleben, macht uns das weich und nicht hart wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Lasst uns also in die Nähe Gottes kommen, lasst uns mit ihm essen, zum Beispiel heute Mittag beim Gemeindemittagessen, seid ihr alle herzlich eingeladen und seine Nähe suchen. Und lasst uns das, was Gott in unser Herz hineinlegt, anderen Menschen bringen. Amen. Ich möchte noch beten. Treuer Heiland, danke, dass du der Retter und der Arzt für unser Leben bist. Danke, dass du es wirklich gut mit uns meinst. Wir dürfen kommen mit unseren Problemen, mit unseren Anliegen, mit unserem Dank, mit unserer Fürbitte für dich, zu dir. Und dürfen dich loben und preisen. Und dürfen dir sagen, was nicht gut läuft in unserem Leben. Und vor allem, wir dürfen deine Vergebung in Anspruch nehmen. Amen.